Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Holistic CBD Podcasts, deine Quelle für ganzheitliche Ansätze zum Thema Gesundheit und innere Balance mit CBD. In dieser Folge begrüße ich wieder die wundervolle Leonie Marisch.
Hallo und schön, dass du da bist.
Und Thomas Marisch, das bin ich. Heute sprechen wir über ein faszinierendes Thema, die Hanfpflanze. Einer der ältesten Kultur- und Heilpflanzen, die für die Menschheit seit Jahrtausenden von Jahren von Bedeutung ist, aber dennoch im 20. Jahrhundert verboten wurde. Ich freue mich schon darauf und Leonie, ich stelle dir gleich einmal die erste Frage. Wann haben wir denn den Hanf entdeckt?
Ja, also die Hanfpflanze begleitet uns ja eigentlich schon sehr, sehr lange und deswegen gilt sie sogar als kulturbegleitende Pflanze, weil sie die Menschheit eben schon immer auf ihrem Weg auf der Erde begleitet. Wenn wir uns da jetzt die Zahlen anschauen, dann ist der Hanf vermutlich bereits vor 34 Millionen Jahren entstanden. Da haben wir ein paar Hinweise darauf, jedoch fehlen Fossilien, dass wir wirklich sagen, okay, das ist ein Fakt. Wir sind uns aber sicher, dass damals die Hanfpflanze aus Zentralasien stammt und wir sie, als der Homo sapiens seine Wanderung durch Asien und Europa begann, und das war vor ca. 195.000 Jahren, dass wir dort schon Saatgut im Gebäck hatten und darunter waren eben auch Hanfsamen. Also begleitet uns die Pflanze eigentlich schon seit immer, kann man sagen.
Du sagst kulturbegleitende Pflanze. Warum war der Hanf so wichtig?
Also ich glaube, da gibt es mehrere Aspekte. Und das ist zum einen sicherlich der medizinische Aspekt, weil wir einfach immer mehr draufkommen sind, okay, die Hanfpflanze kann bei vielen Symptomen und Krankheiten helfen. Aber kulturell gesehen ist sicherlich auch ein Aspekt, dass die Hanfpflanze eine psychoaktive Pflanze ist und einen Rausch auslösen kann. Und da bringe ich jetzt eine interessante These hinein, beziehungsweise hat die These der Ethnobotaniker Michael Pollan hat diese These aufgestellt. Der hat ein interessantes Buch geschrieben, nämlich Die Botanik der Begierde, vier Pflanzen betrachten die Welt. Und als er eines Tages sein Gartenbeet umgegraben hat, hat er sich die Frage gestellt, was ist, wenn nicht der Mensch sich die Pflanzen zunutze macht, sondern umgekehrt sich die Pflanze den Menschen zunutze macht. Und was damit gemeint ist, und ich hoffe, ich bringe das jetzt dann auch so rüber, aber Thomas, du kannst mir dann gerne sagen, ob ich das verständlich rübergebracht habe, ist, dass er davon ausgeht, dass die Pflanze eine höhere Intelligenz hat und durch verschiedenste, ich sage mal, Techniken uns Menschen und auch Insekten und Tiere dazu bringt, dass wir ihr bei der Fortpflanzung und bei der Verbreitung helfen. Und so wie dann zum Beispiel eine Biene ihre Blume, die sie bestäubt, als Nahrungsquelle sieht, so sieht auch der Gärtner seine Blumen, mit denen er Geld verdient, sieht sich als Herrscher seiner Blumen und übersieht, dass die Pflanze ihn eigentlich auf geradezu genialer Art und Weise, nämlich weil sie so gut schmeckt oder weil sie so schön aussieht, dazu manipuliert, bienenfleißig, kann man sagen, dafür zu sorgen, dass die Pflanze erhalten bleibt und verbreitet wird. Und da beschreibt er eben vier Pflanzen, die sich vier menschlichen Begierden oder Wünschen bedienen, um für ihre Verbreitung zu sorgen. Und ich gehe auf die anderen der Vollständigkeit halber kurz ein, beziehe mich dann aber hauptsächlich auf die Hanfpflanze. Da wäre nämlich zum einen der Apfel, der einfach die Begierde nach Genuss und Süße des Menschen nutzt. Und so hat das dann dazu geführt, dass Apfel eine sehr, sehr wichtige Pflanze in unserer Kultur ist. Und es auch eine Zeit gab, da gab es einen Mann, der ist mit ganz viel Samen, ich sage mal einfach, um die Welt gezogen und hat das auch nach Amerika gebracht und das war ja ein ganz neuer Wind und hat Wein und Bier fast ersetzt, kann man sagen. Das heißt, der Apfel hat sich unseren Wunsch nach Süße und Genuss zunutze gemacht, um auf der ganzen Welt eigentlich verbreitet zu werden. Dann haben wir die Tulpen, die stehen für die Schönheit und das sieht man ja gut in Holland, wie jedes Jahr werden wir, wie der Michael Pollan sagen würde, dazu verleitet, wegen der Schönheit erneut Zwiebeln in die Erde zu setzen. Und so entsteht dann in Holland fast eine Tulpenmanie, kann man sagen. Und die Kartoffel ist eben auch so eine Pflanze, die damals sehr wichtig und besonders war durch ihren Stärkegehalt, war sie sehr nahrhaft. Und dadurch, dass man sie fast auf jeden Boden anpflanzen hat können und die Erträge sehr hoch waren, war das damals fast ein Machtinstrument, weil wir ja damals auch mit Hunger zu kämpfen hatten. Und bei der Hanfpflanze ist es eben der Rauschzustand, also die Begierde nach einem Rausch, ich gehe noch genauer darauf ein, den sich die Pflanze eben zunutze macht, um auch wieder auf der ganzen Welt verbreitet zu werden, weil wir haben ja gehört, dass sie eigentlich aus Asien stammt.
Also hat dieser These zufolge die Hanfpflanze eine eigene Intelligenz und nutzt quasi unsere Begierde des Rausches, um sich sozusagen fortzupflanzen?
Das ist eben die These, die dieser Ethnobotaniker aufgestellt hat, weil die Hanfpflanze ja durch ihre chemische Zusammensetzung die Fähigkeit hat, unser Bewusstsein zu verändern. Und unser Bewusstsein zu verändern, das ist eigentlich ein Wunsch, der uns allen angeboren ist. Und das klingt jetzt zuerst mal sehr abgehoben oder sehr spirituell. Aber wenn wir uns anschauen, die kleinen Kinder, die sich im Kreis wirbeln und denen dann schwindelig ist, bis über Sufi-Tänzer, die sich eben in Trance drehen, tanzen, bis hin zu gesellschaftlich akzeptierten Rauschzuständen. Und so hat jede Kultur und jedes Zeitalter viel Energie und Aufmerksamkeit dem Wissen gewidmet, wie man psychoaktive Pflanzen züchtet und konsumiert. Also Stoffe und Pflanzen, die unsere Wahrnehmung der Welt verändern. Und so war das dann auch, dass in jeder Gesellschaft, außer vielleicht bei den Inuits, weil es dort einfach viel zu kalt ist für den Anbau, die Menschen versucht haben, ihre Wahrnehmung der Welt zu verändern, indem sie unterschiedliche Pflanzen konsumieren. Und einige von ihnen, wie die Coca-Pflanze, Coca-Blatt, Alkohol, der Mohn, der Hanf, gelten als berauschend, weil sie tiefgreifende und wirklich offensichtliche Veränderungen unseres Bewusstseins bewirken. Andere Substanzen, wie zum Beispiel Kaffee, Tabak, Schwarztee, beeinflussen auch unsere Wahrnehmung, aber auf subtilere Art und Weise. Wir kennen das ja, also wieso trinken wir morgens einen Kaffee? Damit wir fokussierter sind, damit wir fitter sind. Und das ist ja eigentlich auch eine Veränderung unseres Bewusstseins. Und so hat sich dann eben auch die individuelle Einstellung zur Hanfpflanze im Laufe der Zeit und der Kultur verändert, beeinflusst natürlich und reflektiert jetzt die Werte unserer Gesellschaft. Und da ist es eben so, dass in unserer europäischen Gesellschaft Alkohol- und Tabakkonsum nicht nur akzeptiert ist, sondern es gehört eigentlich sogar zum guten Ton, ein Glaserl zu trinken und du wirst schief angeschaut, wenn du das ablehnst.
Leonie, also ich muss sagen, das ist äußerst spannend, aber jetzt frage ich einmal anders. Wie wurde denn die Hanfpflanze damals eingesetzt? Nur als Rauschmittel?
Also das ist natürlich der eine Teil, der uns, glaube ich, sehr gecatcht hat an der Hanfpflanze. Aber natürlich, sonst würden wir hier nicht einen Podcast drehen über die ganzheitliche Wirkung von CBD. Natürlich hat sie auch andere Wirkungen und ein wahnsinniges medizinisches Potenzial. Und wenn wir uns da alte Hochkulturen anschauen, dann sehen wir, dass der Hanf dort schon vielfältig genutzt wurden. Und zum Beispiel finden wir einen der ältesten Hinweise auf die Nutzung von Hanf in China, und zwar als Faserdruck auf Keramiken. Und das war im 5. Jahrtausend vor Christus. Es wurde dann aber auch natürlich für Seile und Taue verwendet. Da zum Beispiel hat Christoph Kolumbus, als er einen direkten Seeweg nach Asien suchte, hat Hanf für seine Segeln und seine Seile genutzt. Und so waren ich glaube, 3 Schiffe waren das damals, bestanden die Segel und die Seile aus Hanffasern. Dann bis 1820 war es eigentlich so, dass 80% aller Textilien aus Hanf gemacht wurden. Auch, glaube ich, sicherlich aus dem Grund, weil Hanf schnell wächst, sehr tief wurzelt und gar nicht so viel Wasser braucht. Und deswegen war das natürlich auch für die Textilindustrie super. Und dort dann, jeder kennt ja die Levi Strauss Jeans, also Levi's. Und diese Jeans waren ja eigentlich für Goldgräber damals und die waren auch aus Hanfsegeltuch genäht. China war dann das erste Land, das Hanf für Papier nutzte und da eine Revolution reingebracht hat. Und da war dann auch zum Beispiel die amerikanische Unabhängigkeitserklärung auf Hanf gedruckt. Dann war es aber zum Beispiel auch in der Malerei. Viele Farben basierten auf Hanfsamenöl und Leinwände waren hauptsächlich aus Hanf, also Hanfleinen. Und die Mona Lisa, die kennen wir ja alle, Leonardo da Vinci, hat damals Farben auf Basis von Hanfsamenöl und Leinwände aus Hanf verwendet. Und dann noch ein letztes, man kann so fast sagen moderneres Beispiel. Eines der ersten industriellen Fahrzeuge von Henry Ford wurde auch aus Hanf gebaut und dann wurde sogar Biotreibstoff, also Kraftstoff, aus Hanf verwendet. Das heißt, wir sehen, dass der Hanf dann relativ schnell einen starken Einfluss auf unsere Wirtschaft auch hatte.
Also Leonie, ich bin hin und weg. Aber wie schaut es denn jetzt mit der medizinischen Nutzung aus? Wir reden ja von Hanf auch als Heilpflanze.
Genau. Da gibt es natürlich eine ebenso lange Geschichte, wenn die nicht sogar länger ist. Und ich muss sagen, bei der Ausarbeitung von dem Podcast und beim Skript hat mich das total gecatcht und ich war wirklich, wirklich fasziniert. Deswegen freut es auch dann noch später auf den zweiten Teil, wie es dann überhaupt zu dem Verbot kam und der gesamten Dämonisierung, weil du wirst jetzt dann gleich hören, welchen Stellenwert die Hanfpflanze eigentlich hatte. Und es ist total faszinierend. Aber gut, ich mache hier mal weiter. Wenn wir uns anschauen, das erste schriftliche Dokument für die medizinische Verwendung von Hanf stammt aus China. Und das war, mit Zahlen fange ich zwar nicht so viel an, aber damit wir das drin haben, das war 2800 vor Christi. Und das war eben ein Buch über Heilpflanzen und was damals auch ein Grundwerk der Medikamentenkunde, kann man sagen, war. Und das wird dem mythischen Kaiser und zugleich einem der Väter der chinesischen Medizin, nämlich Shen Nung, zugeschrieben. Also sehen wir auch, dass da die traditionell chinesische Medizin auf jeden Fall ein Vorreiter war. Und dort wird schon auf die Behandlungseigenschaften von Hanf bei vielen, vielen Krankheiten, unter anderem auch Gicht, Malaria und Rheuma hingewiesen. Und das ist halt die erste wirkliche Aufzeichnung, die wir über die medizinische Nutzung haben. Irgendwann mal dann 1000 vor Christi fand die Hanfpflanze ihren Weg nach Indien. Und dort wurde sie dann auch schon zu vedischen Zeiten als Heilmittel verwendet. Da gibt es zum Beispiel, es gibt ja in Indien mehrere heilige Schriften und in der Atharva Veda, das ist eine der heiligen Textsammlungen aus dem Hinduismus, wird Hanf auch als Quelle des Glücks, Freudenspender und Bringer der Freiheit bezeichnet. Und da kommen wir sicher an anderer Stelle nochmal drauf, also ein Wirkstoff der Hanf, also sagen wir so, ein körpereigener Wirkstoff. Ich habe im vorherigen Podcast erwähnt, dass wir auch Stoffe in uns produzieren, die den Stoffen aus der Hanfpflanze ähneln. Und davon ist einer Anandamid. Und dort wird auch Ananda als der Glücksbringer bezeichnet. Und so hat das dann nicht nur in der chinesischen Medizin, sondern auch in der ayurvedischen, also fast indischen Medizin, Einzug gefunden. Und dort wurden dann auch schon die Vorteile von Hanf bei Krankheiten wie Epilepsie, Angst, Tollwut erforscht und Indien war dann eigentlich auch das Land, was den Hanf intensiv zu religiösen und spirituellen Zwecken benutzt hat, Rituale veranstaltet hat und, wie es dort beschrieben ist, heilige Dämpfe in religiösen Riten genutzt. Also ich glaube, man kann sich dann selbst schon ein bisschen durch die Wirkung ausmalen, was dann damit gemacht wurde, aber es wurde auch wirklich für die Spiritualität auch genutzt und um Gott eben näher zu kommen. In Ägypten findet man dann 1550 vor Christus im Papyrus Ebers, und das ist eine der ältesten medizinischen Schriften des alten Ägyptens, eine Beschreibung, dass Hanf Entzündungen heilen kann. Und man hat dann auch, also jetzt dann feststellen können, dass Hanf auch den Mumien beigegeben wurde und dass die sogar mit Leinen aus Hanf, wie sagt man, mumifiziert wurden, ist, glaube ich, das richtige Wort, oder?
Ja, würde ich auch sagen.
Genau. Genau, das heißt, dort finden wir dann in Ägypten auch schon Hinweise und merken, wie sich der Hanf dann immer mehr ausgebreitet hat. Und in der antiken griechischen Medizin, das war dann 50 nach Christi, wird der Hanf erwähnt von mehreren griechischen, eigentlich bekannten Medizinern, wie damals Dioskurides. Und der verschreibt dann auch die Hanfpflanze und das ist auch alles niedergeschrieben gegen Zahn- und Ohrenschmerzen. Und man muss aber dazu sagen, dass dort hauptsächlich die Samen genutzt wurden und nicht das Kraut an sich. Das heißt nicht die Blüte und deswegen war dann auch dort in der griechischen Medizin diese psychoaktive Wirkung überhaupt nicht relevant oder sie hatten sie nicht am Schirm und da fand auch noch kein Missbrauch statt. Dann mit dem Zerfall, da sind wir sehr geschichtlich unterwegs, des alten Römischen Reichs, wurde natürlich das Wissen zusammengetragen und so wurde das antike medizinische Wissen in die arabische Welt übertragen. Dann wurde da auch noch das Wissen aus Indien mit einbezogen und dort war ja dann das Haschisch sehr bekannt als medizinische und berauschende Pflanze. Und schließlich beschrieb dann ein berühmter Arzt in seinem Werk Kanon der Medizin die wirksame Behandlung von Gicht, Ödemen, Wunden mit Hanf und dieses Werk, also dieser Kanon der Medizin, galt dann auch bis ins 15. Jahrhundert in Europa als unser medizinischer Standard und darauf wurde aufgebaut. Im mittelalterlichen Europa gewannen dann Hanfsamen als Heilmittel großes Ansehen und sehr detailliert geht darauf die Hildegard von Bingen ein, die viele Menschen, glaube ich, kennen, die sich einfach mit Kräuter beschäftigen und da in die Richtung unterwegs sind. Und die hat dann natürlich niedergeschrieben, die Wirkung und so ist das auch immer mehr aufgekommen. Und Hanf wird dann in den folgenden Jahrhunderten ein Teil von eigentlich fast allen Kräuter- und Arzneibüchern. Und auch Paracelsus damals beschreibt dann Cannabis in mehreren seiner zahlreichen Werke. Und man muss wirklich sagen, dass bis dahin ja chemische Medikamente noch kein wirklicher Teil der Therapie waren. Das hat sich dann aber geändert im Zuge der Aufklärung. Und in der westlichen Medizin wurden dann eigentlich bis Beginn des 19. Jahrhunderts, also da sind wir irgendwo bei 1840 oder so unterwegs, vorwiegend einheimische Hanfsamen für die Medizin genutzt, bis ein irischer Arzt dann 1839 die therapeutische Wirkung des indischen Hanfs untersuchte und das dann in die westliche Medizin einführte. Das heißt, dieser irische Arzt hat dann wirklich einen Durchbruch in vielen, vielen Krankheiten gebracht. Dort wurde dann auch die Pflanze verwendet und das passte damals zeitlich gut rein, denn dort ging gerade in Europa eine große Cholerawelle um, aber auch Tollwut war ein Thema und man wusste da eigentlich gegen die Symptome nicht wirklich sich zu helfen. Ja, und schlussendlich war das dann auch der Startschuss für die vielversprechende Medizinpflanze Cannabis. Und es ist dann so aufgekommen, dass es regelrecht ein Wundermittel bei den verschiedensten Krankheiten war. Und dann haben auch langsam angefangen, viele Ärzte aus Amerika die Therapie aus Europa zu übernehmen. Und dann zwischen 1880 und 1900 erreicht die Cannabisforschung und auch die Verwendung ihren Höhepunkt. Und zu dem Zeitpunkt waren die Hälfte aller verkauften Medikamente Cannabispräparate. Und so wurde es für viele Krankheiten benutzt, als fast Wundermittel angesehen. Und ja, es war dann eigentlich Jahrtausende lang eine der wichtigsten Hanfpflanzen für die Menschheit. Nicht nur als Heilpflanze, sondern dann eben auch als Rohstoffe eine Zeit lang hier in Österreich, bei uns sogar als Währung und hat einen richtigen Auftrieb erlangt. Und dann, lieber Thomas, im 20. Jahrhundert ändert sich ja das dann schlagartig. Und vielleicht magst du uns erzählen, wieso der Hanf dann eigentlich sehr plötzlich verboten wurde.
Also eigentlich, wenn ich ehrlich bin, liebe Leonie, ich höre dir so gern zu und es ist ja wirklich faszinierend. Aber gut, dann beantworte ich einmal die Frage. Lieber Zuhörer, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber also wirklich, ich bin ja richtig geflasht ein bisschen. Aber gut, um auf deine Frage zurückzukommen, warum der Hanf dann plötzlich verboten wurde. Naja, es ist so, das Verbot und die Dämonisierung von Hanf, besonders in den USA, hat ja komplexe politische und wirtschaftliche Gründe. Und im Zentrum steht dabei eine Person, und zwar der Harry Anslinger. Und es ist der Vorsitzende des FBN, Historische Behörde der Vereinigten Staaten. Vielleicht magst du sagen, was heißt FBN?
Natürlich, also FBN ist damals in den Vereinigten Staaten, war das die Federal Bureau of Narcotics. Also einfach eine Behörde für Betäubungsmittel eigentlich, also für Betäubungsmittel, ja.
Okay, und der Anslinger war eine treibende Kraft hinter der Kriminalisierung von Cannabis und Hanf und nutzte dabei stark rassistische und angstmachende Argumente. Man glaubt es nicht. Und so wurde der Hanf als eine Substanz dargestellt.
Und da sollte man einen kleinen Disclaimer fast vorsetzen, weil wir drücken das jetzt in schöner Sprache aus, aber das war wirklich nicht ohne welche Kommentare und welche Kampagnen da gesetzt wurden. Wo schon, eben?
Bitte ja, Thomas. Das war ein bisschen schräg, weil er hat es so dargestellt, dass durch Hanf weiße Frauen dazu veranlasst werden, sexuelle Beziehungen zu afroamerikanischen Männern zu suchen und mexikanisch-amerikanische Männer nach Konsum von Hanf nach weißen Frauen gierig machte. Also er hat es extrem verurteilt und ein Zitat vom Anslinger war, es ist eine Droge, die Wahnsinn, Kriminalität und Tod verursacht. Und da hat er wirklich eine Kampagne gestartet, die seinesgleichen sucht.
Also das war, ich habe mir das angeschaut und ich war auch richtig schockiert, dass das damals eigentlich auch so funktioniert hat. Und ich kann mich da jetzt nur an einen Ausschnitt erinnern. Also zum einen wurde das natürlich in Filmen dementsprechend dargestellt und eben, dass es dich wirklich in den Wahnsinn treibt. Und dann war da zum Beispiel eine Szene, ich bin mir jetzt aber gerade nicht sicher, ob das im Zuge so einer Kampagne war oder eines Filmes, wo eine man muss es jetzt dazu sagen, weil es für dieses Thema einfach relevant ist, eine weiße Frau einen Joint geraucht hat und danach wirklich wahnsinnig geworden ist und irgendwie den ganzen Raum zerlegt hat. Und ja, also es ist eigentlich schräg, dass die Menschen das damals auch so geglaubt haben. Ja, und jetzt würde man natürlich gerne wissen, wieso war es den Enzlinger so wichtig, Hanf und Cannabis zu verbieten, nachdem eigentlich so ein Aufschwung dieser Hanfpflanze war und die eigentlich überall uns nur Vorteile gebracht hat?
Naja, das war so, der Enzlinger hatte da mehrere Motive. Einerseits war er politisch ambitioniert und sah in der Kriminalisierung von Cannabis eine Möglichkeit, sich zu profilieren. Andererseits gab es aber auch mächtige wirtschaftliche Interessen, die das Verbot von Hanf vorantrieben. Besonders die aufstrebende Kunststoff- und Papierindustrie sahen im Hanf da eine wirkliche Bedrohung.
Also weil der Hanf damals als Rohstoff für Papier und Textilien zu stark war oder halt hauptsächlich benutzt wurde? Oder?
Ja genau, Hanf war eine starke Konkurrenz für Baumwolle und die aufkommende synthetische Fasern wie Nylon. Die Papierindustrie war ebenfalls betroffen, weil Hanf zu dieser Zeit ein wichtiger Rohstoff für die Papierherstellung war. Es gab also viele wirtschaftliche Interessen, die ein Verbot von Hanf vorantreiben wollten. Und eine einflussreiche Persönlichkeit namens William Hearst nutzte seinen eigenen Zeitungsverlag, um die öffentliche Meinung gegen Hanf zu beeinflussen und die Pflanze mit Kriminalität und Drogenmissbrauch in Verbindung zu bringen.
Jetzt stelle ich mir natürlich die Frage, wie kann das funktionieren? Offensichtlich hat es ja funktioniert, oder?
Ja, ich sage mal, leider ja hat es funktioniert, weil durch mehrere Filme, was wir schon besprochen haben, in denen der Hanf dämonisiert wurde, wurde eben ein Bild vermittelt, Cannabis sei eine Droge, die zu Gewalt und schließlich Wahnsinn führte. Und dann wurde 1937 ein Gesetz verabschiedet, der den Konsum und den Anbau von Hanf in den USA wirklich stark einschränkte. Die Steuer auf Hanf war dann so hoch, dass es für Landwirte praktisch unmöglich wurde, Hanf zu produzieren. Und letztendlich versperrte auch dieses FBN, was wir ja früher besprochen haben, dann ja auch den Zugang zum Hanf für medizinische Zwecke. Und es durften keine Medikamente mehr auf Basis von Cannabinoiden verkauft werden. Stattdessen wurden die Opioide empfohlen und Cannabis wurde aus dem Arzneibuch der USA entfernt, obwohl damals schon führende Ärzte praktisch jede Behauptung widerlegen konnten. Der eigentliche Wendepunkt kam aber später in den 1970er Jahren, als im Rahmen der War on Drugs-Kampagne Cannabis endgültig als gefährliche Droge gebrandmarkt wurde. Und die Art und Weise, wie Cannabiskonsumenten in den Medien dargestellt wurden, führte schlussendlich zu einem komplett weltweiten Verbot.
Also man darf sich das dann wirklich auch so vorstellen, da gab es das war glaube ich auch ein Teil dieser Kampagne, und zwar Just Say No. Und da ging es darum, dass Jugendliche dann natürlich auch diese Rebellion mit dem Konsum von Hanf verbunden wurde und sie ja einfach Nein sagen könnten. Da war damals gesellschaftlich, waren wir da so drauf, dass wir da wirklich eine drogenfreie Welt haben wollten. Und ich glaube, wie ist es jetzt dann? Es war ja dann auch die Hippie-Zeit, wo der Hanf wieder seinen Auftrieb gefunden hat. Papa, da war ich noch nicht auf der Welt. Wann war denn der Hippie-Zeit?
Also da muss ich enttäuschen, in der Hippie-Zeit war ich noch ein Kleinkind.
Ja, ich war noch nicht auf der Welt, du warst ein Kleinkind,
richtig,
das
genau.
Also von den Jahren her, da sind wir dann schon bei den 1970ern, oder?
Ja, so in etwa, genau.
1970er, 1980er. Und da ist dann eigentlich interessant, das war dieses komplette Verbot und die Dämonisierung. Auf der anderen Seite ist aber so ein arger Pol auch hochgegangen, weil in den Hippie-Zeiten ist ja Cannabis rauchen, Freiheit, Offenheit, das war ja dann alles wieder sehr relevant, kann
genau.
man sagen. Ja, gut. Das war jetzt ein kurzer Einwurf von mir. Das heißt, wie ich das verstanden habe, du hast ja auch gesagt, dass die Ärzte eigentlich alles widerlegen konnten, was damals der Enzlinger und das FBN so gesagt haben. Und das bedeutet ja aber, dass der Hanf nicht wegen seiner Gefahren oder medizinischen Gefahren verboten wurde, sondern dass dahinter wirtschaftliche und politische Interessen standen, oder?
Ja, genau. So war das und so ist es ja meistens in der schönen Welt. Geld regiert die Welt.
Ja.
Aber es war, wie gesagt, keine wissenschaftlich fundierte Entscheidung, sondern ein politisches und wirtschaftliches Machtspiel einfach. Und die Ironie dabei ist ja, dass Hanf und besonders auch CBD, das ja aus Hanf gewonnen wird, heute ja wirklich für seine vielen gesundheitlichen Vorteile wiederentdeckt wurde.
Und da haben wir so, wie gerade vor mit der Hippie-Zeit, dass das da wieder eigentlich einen Aufschwung fand. Wenn wir uns heute die Statistiken anschauen, dann ist Cannabis ja die mit Abstand am häufigsten konsumierte, verbotene Droge. Und ich glaube auch so, also wir sehen das an Deutschland, am Beispiel von Deutschland, dass die öffentliche Meinung zu Cannabis sich stark verändert hat und weiterhin stark verändert. Und ich glaube, dass einfach in diesen Diskussionen, was Cannabis betrifft, ich glaube, wir sind da so geprägt von dieser damaligen Zeit, dass da einfach noch so viele Mythen und Fehlinformationen herumschwirren und dass die ganzen Diskussionen und Kämpfe auch von starken Emotionen getragen sind und es da dann einfach auch an Objektivität mangelt.
Ja, also Objektivität haben wir, ist bei dem Thema sicher keines vorhanden. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin umso froher, dass wir da mit unserem Podcast einmal ein bisschen drüber aufklären konnten, denn die Hanfpflanze ist wirklich eine Pflanze mit so viel Potenzial und die meiner Meinung nach zu Unrecht viel zu lange stigmatisiert wurde.
Mhm. Das stimmt auf jeden Fall. Und ich war wirklich auch geflasht bei der Recherche, die sehr, sehr interessant für mich war, dass die Hanfpflanze so intensiv und so erfolgreich genutzt wurde. Und ich finde das dann auch irgendwie echt arg, dass da ein Mensch eigentlich sowas veranlassen kann und auf eine Art und Weise eigentlich die Menschheit manipuliert. Aber wie du sagst, das sehen wir in unserer schönen Welt gar nicht so selten. Und ich denke mir, vielleicht finden wir ganz bestimmt, glaube ich, wieder zurück und dürfen irgendwann mal wieder die Hanfpflanze so als Heilpflanze nutzen, wie schon früher der Fall war, weil wir machen hier einen Podcast über CBD. Das ist ja, da werden wir sicherlich noch über die rechtlichen Bedingungen sprechen, wie es um CBD ausschaut. Aber meine persönliche Meinung ist, dass wenn diese THC-Grenze, die es bei uns ja gibt, dass wir überhaupt CBD verkaufen dürfen, nämlich in Österreich die 0,3% und in Deutschland die 0,2%, wenn diese THC-Grenze höher wäre, sie muss ja nicht ganz verschwinden, aber wenn sie höher wäre, dann wäre auch auf jeden Fall das medizinische Potenzial von CBD noch um einiges höher. Dann ist halt jetzt die Frage, wie das dann der Pharmaindustrie taugen würde.
Genau. Also das wird sicher noch ein spannendes Thema, wird auch nach Österreich, schätze ich einmal, von Deutschland überschwappen, aber warten wir mal ab. Genau. Das Tolle ist, wir haben ja bei der Hanfpflanze, die hat ja nicht nur CBD und THC, wie gesagt, THC ist ja der rauschende Effekt oder das Cannabinoid, was den Rauscheffekt macht, im Gegensatz zu CBD, das wirkt ja nicht psychoaktiv und es gibt ja 100 andere Cannabinoide. Und das wird sicher eine interessante Geschichte und wir werden auch in den nächsten Folgen noch genauer darauf eingehen, wie Hanf und besonders CBD wirken und wie es in der heutigen Medizin auch wirklich eingesetzt wird. Und jetzt, lieber Zuhörer, fordere ich dich auf, wenn dir das wirklich gefallen hat, wäre echt toll, lass doch ein Abo da.
Ja.
Und kommentier auch und wenn du Fragen hast, schreib sie in die Kommentare, wir lesen dir.
Ja, und antworten auch.
Genau. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich jetzt einmal als Erster. Also lieber Zuhörer, mir war es eine Freude und ein Fest. Ich hoffe, dir hat es auch gefallen. In diesem Sinne, wie immer, gehab dich wohl und ciao, ciao, Baba.
Ich sage natürlich auch danke fürs Zuhören. Freue mich, wenn du das nächste Mal einschaltest. Ja, einen schönen Tag noch und danke.